Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen.
Buddha-Blog Podcast Folge 132. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim heutigen Podcast. Die heutige Ausgabe meines Podcasts wird etwas anders sein wie die bisherigen. Ich bekomme mehr und mehr Zuschriften von an Buddhismus interessierten Hörern und Lesern. Mit einigen davon habe ich angefangen, Kontakt aufzunehmen, da diese mich darum gebeten haben. Wer sich so weit aus dem Fenster lehnt wie ich mit einer buddhistischen Webseite und einem solchen Podcast, der muss damit rechnen, dass er Fragen gestellt bekommt. Manche Zuschriften sind sehr verwirrt und kommen sehr aus dem esoterischen Bereich. Andere Zuschriften dagegen sind klar und eindeutig. Die Leute wollen Antworten. Nun, meine Webseite und mein Podcast sind genau dafür da. Vor ein paar Tagen telefonierte ich mit einem dieser jungen Männer, der mir seine Lebensgeschichte erzählte, die mich sehr bewegt hat. In unserem langen Gespräch bat ich ihn dann, seine Geschichte aufzuschreiben, sodass ich sie in einem Podcast vorlesen kann, was ich heute tun möchte. Er führt aus: Hallo Rainer, anbei mein Text für deinen Podcast und danke für deine guten Worte. Hier bezieht er sich sicherlich auf unser Telefonat. Als kleiner Junge mit 3 Jahren habe ich bösartigen Krebs bekommen, lange Zeit im Krankenhaus verbracht, in ständiger Angst gelebt. Auch wenn mir das als kleines Kind nicht direkt bewusst war, so hat es geprägt. Chemotherapie, Bestrahlung, Spritzen, Blutabnahmen, schlechte Blutwerte, ein Auf und Ab. Als die Blutwerte schlecht waren, haben meine Eltern die Bremse gezogen und haben in Abstimmung mit den Ärzten mit mir 2 Wochen Urlaub an der Nordsee gemacht. Die Nordseeluft tat mir sehr gut. Danach ging es bergauf, doch die Angst und der Schrecken blieb. Ich gelte als geheilt und bin mittlerweile 39 Jahre älter und begehe mein 42. Lebensjahr. Wir haben übrigens an seinem Geburtstag telefoniert. Die Angst hat mich ein Leben lang geprägt und immer begleitet. Ich war starr. Vor Angst, vor einer Angst, ich könnte wieder krank werden oder etwas Schlimmeres passieren. Mein Leben hat darunter gelitten, es war keine Qualität. Im Laufe der Zeit baute ich mir eine immer straffere und extremere disziplinierte Struktur auf. Getreu dem Motto, wenn du regelmäßig Sport jeden Tag treibst, bleibst du gesund. Wenn du dich gesund ernährst, bleibst du gesund. Wenn du keinen Alkohol trinkst, bleibst du gesund. Ich könnte das ewig fortführen, die Liste ist lang. Eines Tages sagte jemand zu mir: Mann, du lebst wie ein Shaolin-Mönch. Ich wusste im ersten Moment nicht, ob es eine respektvolle Feststellung oder eine spöttische Bemerkung war. Dies hat mir die Augen geöffnet und ich habe mich mit den Lehren des Zen-Buddhismus beschäftigt. Allerdings war ich im ersten Moment erschlagen und verloren von den vielen Informationen, aber ich wollte es dieses Mal wirklich wissen. Ich las mich in Bücher ein, hörte Podcasts und versuchte, mich zurechtzufinden. Die Lebensstruktur hielt ich aber bei, aber es war alles noch nicht rund. Eines Tages hörte ich den Podcast von Shaolin Rainer und er sprach in der ersten Podcast-Folge über eine Aussage von Buddha: Das Leben ist vorbestimmt, wir sind die Darsteller in einem Film. Der Sterbeprozess wird mit der Geburt eingeleitet. Klingt hart und schwer, aber sachlich betrachtet ist es einfach so. Allein diese Sichtweise hat alle Fesseln der Angst schlagartig gelöst. Diese Aussagen haben mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich gehe seitdem offen und ohne Angst durch das Leben. Ich merke, wie gut mir das Thema Buddhismus tut. Buddhismus ist mittlerweile für mich eine Lebenseinstellung geworden. Die Tugenden Dankbarkeit, Demut, Vertrauen, Respekt, Rechtschaffenheit, Disziplin, Wille, Geduld und Loyalität waren für mich immer selbstverständlich und genau die finde ich immer wieder in meinen Recherchen zum Buddhismus. Der junge Mann, der dies geschrieben hat, heißt Benjamin Zöller. Wie wir alle wissen, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte dazu einmal, das Geheimnis der Gesundheit für Geist und Körper ist nicht, um die Vergangenheit zu trauern, sich nicht um die Zukunft zu kümmern, die Zukunft auch nicht vorwegzunehmen, sondern den gegenwärtigen Moment weise und ernsthaft zu leben. Daher frage ich dich, lieber Hörer, wie wirst du heute deinen Tag verbringen? Wie sicher viele von euch wissen, habe ich vor etwa 40 Jahren das erste Mal im Shaolin-Tempel China gelebt. Es war eine wunderbare Zeit. Unvergessliche Erinnerungen behalte ich in meinem Herzen. Aber es war auch eine anstrengende Zeit. Disziplin und Training bestimmten den Tagesablauf. Essen war eine Notwendigkeit. Es gab keinen Luxus. Bis heute habe ich ein strenges Trainingsregime behalten, das mich durch die Tage begleitet. Meinem Alter angepasst mache ich heute mehr Yoga als Kung Fu, aber Training ist Training. Morgens nach dem Kaffee fange ich mit dem Training an. Zuerst mache ich meine Yoga-Session, die etwa 20 Minuten dauert. Daran schließe ich einen Aerobic-Teil an, der etwa auch 20 Minuten dauert. Und hieran folgt ein Kraftteil. Zusammen verwende ich etwa eine Stunde auf meine sportlichen Aktivitäten. Dann geht es in die Dusche. Seit meiner Jugend bin ich immer etwas zu dick, weshalb ich trotz meiner vielen sportlichen Aktivitäten immer auf die Figur achten muss. Hier hilft mir sehr das Intervallfasten. In einem zweistündigen Essfenster zwischen 18 und 20 Uhr kann ich essen, was ich möchte. Den Rest des Tages kann ich leider keine Kalorien zu mir nehmen. Da gibt es Wasser, Tee oder Kaffee, aber keine Süßgetränke, keine Säfte, nichts, was irgendwie einen Brennwert hätte. So lebe ich 5 Tage in der Woche. An den restlichen 2 Tagen kann ich aber essen, wann und wie ich möchte. Ein guter Freund von mir nennt das den Bescheißerlistag. Dies harmoniert auch sehr mit einem Buch, nach dem ich lebe, Das Ende des Alterns von David Sinclair. Hier wird aufgebaut auf Forschungen, die mich schon in meiner Jugend sehr bewegt haben. Hier wurde ein Pavian-Brüderpaar getrennt. Der eine Affe konnte so viel essen, wie er mochte. Der andere Affe wurde auf ständiger Diät gehalten. Er bekam nur die gerechnete Kalorienmenge gereicht. Interessant an dieser Forschung ist, dass der Affe, der essen konnte, wann und wie viel er wollte, schon früh alterte, Wohlstandskrankheiten bekam wie Diabetes, Bluthochdruck, Gicht, Rheuma und ein graues Fell. Der andere Affe dagegen, der sozusagen fast am Verhungern war, entwickelte keine dieser Wohlstandskrankheiten. Er war bis ins hohe Alter jung und agil, entwickelte kein graues Fell und auch keine schweren Krankheiten. Für lange Zeit hielt dieser Affe den Rekord für seine Spezies beim langen Leben. Diese Forschung wurde dann auch mit Mäusen nachgestellt. Hier wurden 3 Gruppen gebildet. Die eine Gruppe bekam wieder so viel zu fressen, wie sie wollte, wann sie wollte, war eigentlich den ganzen Tag mit Fressen beschäftigt. Dann gab es eine mittlere Gruppe, die auf einer Kalorienrestriktion war, und die andere dritte Gruppe, die so gut wie nichts zu fressen bekam. Während die erste Gruppe bereits komplett verstorben war, waren in der zweiten und dritten Gruppe alle Mäuse noch am Leben. Die dritte Gruppe konnte ebenfalls die Langlebigkeitsrekorde für ihre Spezies brechen. Auf dieser Forschung und natürlich auch auf anderen basiert die Forschung von David Sinclair. Hier wurde zum Beispiel die Forschung mit den Mäusen nachgestellt, aber diesmal in einer anderen Konfiguration. Die Mäuse, die fressen konnten, was sie wollten, wurden in 2 Gruppen geteilt. Die eine Gruppe konnte den ganzen Tag fressen, was sie wollte, während die andere Gruppe nur in einem Zeitfenster von 2 Stunden so machen konnte. Was die eine Gruppe über den ganzen Tag fraß, fraß die andere Gruppe in den 2 Stunden. Von der Menge konsumierten die Gruppen fast gleich viel. Allerdings überlebte die zweite Gruppe die erste Gruppe um über 30%. Hier zeigt sich klar, dass es nicht ist, was wir essen und wie viel wir essen, sondern auch, wann wir essen. Diese Forschungen von David Sinclair in seinem Buch Das Ende des Alterns decken sich sehr mit einem anderen Buch aus dem Gräfe und Unser Verlag 15 Jahre länger leben. Im Unterschied zum Buch von David Sinclair handelt es sich aber hier um zwei deutsche Ärzte, die ein Buch schreiben und dementsprechend sich rechtlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. David Sinclair dagegen empfiehlt Nahrungsergänzungsmittel, die auch nicht zugelassen sind und dementsprechend in der Kritik stehen. Ich selber lebe nach David Sinclairs Vorschlägen und konnte extreme Veränderungen an mir selbst feststellen. Obwohl mein nächster Geburtstag der 60. ist, sehe ich bedeutend jünger aus. Das liegt zum Teil an meinen Genen, meine Mutter sieht auch deutlich jünger aus als sie ist, aber zum anderen natürlich auch an meiner Lebensweise. Das Intervallfasten ist ein großer Teil von mir geworden und die von Sinclair vorgeschlagenen Nahrungsergänzungsmittel nehme ich jeden Tag. An dieser Stelle natürlich ein Disclaimer, ich bin kein Arzt, jeder muss sich selber zurechtfinden im Dschungel der Nahrungsergänzungsmittel. Aber meine Kraft ist unglaublich gestiegen. Meine ganze Lebensweise erinnert mich an die von etwa vor 30 Jahren. Mein Augenlicht wird wieder besser. Meine Haare wachsen unglaublich und an Stellen, wo schon lang kein Wachstum mehr war. Und auch meine männliche Kraft ist dort, wo sie vor 30 Jahren einmal war. Jeder für sich muss selbst entscheiden, ob er Disziplin aufbringen möchte, um ein gesundes und natürliches Leben zu führen. Aber ich möchte den Menschen jetzt einmal mit einer Pflanze vergleichen. Die Pflanze strebt zur Sonne. Das ist ihre Aufgabe. Sie versucht, so viel Leben zu erhaschen wie irgendwie möglich. So viel Wasser, so viel Licht, so viel von allem. Das ist ihr naturgegebenes Dasein. Wir Menschen sollten nach Gesundheit streben und nach Reichtum, um die Dinge zu verwirklichen, die wir verwirklichen sollen. Denn schließlich kann man nur mit Geld Dinge verwirklichen. Aber ganz vorne steht die Gesundheit, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Wenn du 1 Million auf deinem Konto hast, aber deine Beine es nicht bis zur Bank schaffen, was hilft dir dann die Million? Ich kümmere mich exzessiv um meine Gesundheit, nehme meine Nahrungsergänzungsmittel, esse nach einem festen Regime und vor allem, und wirklich vor allem, treibe ich genug Sport, um meinen Körper auf Vordermann zu halten, weil mein Körper ist das Vehikel, das mich durch diese Inkarnation trägt. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Buddha sagte zu diesem Thema, den Körper in guter Gesundheit zu halten, ist eine Pflicht, sonst werden wir nicht in der Lage sein, unseren Geist stark und klar zu halten. Ein weiteres Buch, das mich extrem beschäftigt hat, ist der Glukosetrick von Jesse Inchospe. Hätte ich nur viel früher gewusst, was in diesem Buch steht. Nein, es geht nicht um Kalorien, es geht um den Blutzuckerspiegel, die Glukose, die in meinem Blut rumläuft. Wenn viel Blutzucker im Blut ist, dann schüttet der Körper Insulin aus. Dieses Insulin wirkt wie ein Wächter an den Zellen. Das Fett kommt in die Zellen hinein, als Glukose, Blutzucker sozusagen, wird umgewandelt in Fett, aber durch das Insulin bleibt es in den Zellen, kann nicht mehr heraus. Wenn also im Körper ständig Blutzucker ist, dann ist auch ständig Insulin präsent. Fast 90% der Deutschen haben ein Problem mit ihrem Blutzucker. Das liegt natürlich an der Art, wie wir uns ernähren. Was ich bei der Lektüre dieses Buches gelernt habe, ist ganz klar eins. Wer seinen Blutzuckerspiegel nicht im Griff hat, der kann auch nicht klar denken. Der kann auch nicht richtig nach der Erleuchtung Buddhas suchen, weil sein Gehirn gar nicht in der Lage ist, diese komplexen Dinge zu erfassen. Zuerst einmal müssen wir unsere Wohlstandsprobleme in den Griff bekommen und die sind klar und deutlich der überall präsente Zucker. In der Salami ist Zucker, im Senf ist Zucker, in den Süßgetränken ist Zucker. Zucker, 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 überall ist Zucker, in der Pizza, in wirklich allem, was wir konsumieren, in der Salatsauce, wirklich überall findet sich Zucker. Das ist billig, die Nahrungsindustrie kann überall Zucker zugeben und so ganz einfach ihre Profite vergrößern. Betrachte doch einmal die Menschen in alten Bildern, wie sie vor 50 Jahren einmal waren. Schlanke und ranke Leute sind gut gekleidet durch die Stadt gelaufen. Und dann vergleiche, was heutzutage so alles in der Stadt unterwegs ist. Dicke Fleischberge, meist mit einem billigen Essen in der Hand, Bis zum nächsten Sitzplatz ist es zu weit. Das Essen muss jetzt gegessen werden. Nach dem Buch von Jesse in Chausspee, der Glukosetrick, ist das aber gar nicht die Schuld dieser Leute, sondern die Problematik ist ganz einfach so, dass wir gar nicht wissen, dass es auf die Blutzuckerwerte ankommt und eben nicht auf die Kalorien. Ich kann dieses Buch nur wirklich jedem empfehlen. Jesse in Chausspee, der Glukosetrick, wird auch dein Leben verändern, weil es ganz einfach wahr ist, was hier steht. Wenn ich meinen Tag mit einem Müsli und mit einem Glas Orangensaft beginne, dann ist mein Blutzuckerspiegel den ganzen Tag auf Höhe und Talfahrt. Er wird sich nicht mehr normalisieren. Die Folge davon sind Heißhungerattacken, weitere Hungergefühle und überhaupt Müdigkeit, Schlappheit, schlechte Laune und ein matschiger Kopf. Wer will bei solch einem Zustand schon an Erleuchtung denken, überhaupt der Lehre Buddhas folgen? Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, nehmt euch ein Glukosemessgerät und prüft euren Blutzuckerspiegel über die nächsten 2 bis 4 Wochen. Es wird eine kleine Erleuchtung für euch sein. Dem Buch von Jesse in Chausspee folgend mache ich nach meinem Abendessen auch noch einmal Sport. Hier bietet sich eine kleine App an, zum Beispiel für das Bauchmuskeltraining, die ich gerne verwende, dank meinem lieben Freund Dave, der mir diese gezeigt hat. Aber auch zum Beispiel ganz normaler Spaziergang 10 Minuten nach dem Essen reduziert den Blutzuckerspiegel schon um 30%. Es gibt einfach Tricks aus diesem Buch, die ich in mein Leben übernommen habe. Vor jeder Mahlzeit nehme ich ein Glas Wasser mit Apfelessig zu mir. Das Essen selbst folgt dann einer klaren Struktur. Zuerst ein Salat mit einer Vinaigrette, gerne darf es wieder viel Essig sein. Dann eine Gemüsevorspeise. Dann eventuell Fleisch oder Fisch und dann erst die sogenannte Sättigungsbeilage, Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Brot. Keinesfalls das Brot zum Beispiel zum Salat am Anfang des Mahls und nach dem Mahl kann man gerne eine Süßspeise zu sich nehmen. Dies hat den Vorteil, dass zuerst der grüne Teil im Magen verdaut wird und die Kohlenhydrate langsam in Blutzucker umgewandelt werden. Das hat wieder den Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel nicht extrem in die Höhe schnellt und danach wieder nach unten fällt, sondern gleichbleibend steigt und wieder fällt. So kann ich meinen Blutzuckerspiegel normalisieren, habe keine Heißhungerattacken mehr und bin auch deutlich vom Gewicht nach unten gekommen. 20 Minuten nach dem Essen mache ich dann entweder noch diese App mit dem Bauchmuskeltraining oder ich mache nochmal Yoga oder meine Kraftübungen für meine Arme und meine Schultern. Manchmal bei gutem Wetter gehe ich auch 10 bis 20 Minuten spazieren. Ich kann euch nur empfehlen, kauft euch die Bücher und überlegt euch, was für euch in Frage kommen könnte. Jeder Mensch ist der Urheber seiner eigenen Gesundheit oder Krankheit, sagte dazu der Lehrer aller Lehrer. Kampf um die Figur. Du stehst vor einem Spiegel und betrachtest kritisch deine Figur. Der Wunsch, eine bestimmte Körperform zu erreichen, ist stark in dir verwurzelt. Als Buddhist erkennst du jedoch, dass der Kampf um die Figur eine Herausforderung darstellen kann, die sowohl Vorteile als auch Gefahren bringt. Der Vorteil darin, den Kampf um die Figur überhaupt aufzunehmen, besteht darin, dass er dich zu einem bewussteren Umgang mit deinem Körper anregt. Du entwickelst eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegungsgewohnheiten, die sich positiv auf deine körperliche Gesundheit auswirken können. Der Wunsch nach einer gesunden Figur kann dich dazu motivieren, achtsam mit deinem Körper umzugehen und für dein Wohlbefinden zu sorgen. Jedoch besteht die Gefahr darin, dass der Kampf um die Figur zu einem übermäßigen Streben nach Perfektion und einer negativen Selbstwahrnehmung führen kann. Wenn du dich ausschließlich auf äußere Erscheinungen und Körpermaße fokussierst, kannst du dich leicht in einen Kreislauf aus Kritik und Unzufriedenheit verfangen. Dies kann zu einem geringeren Selbstwertgefühl und sogar zu Essstörungen oder anderen gesundheitlichen Problemen führen. Als Buddhist erinnerst du dich aber sicherlich irgendwann daran, dass wahre Schönheit nicht von äußeren Merkmalen abhängt, sondern von innerer Harmonie und geistiger Ausgeglichenheit. Du erkennst, dass dein Körper ein vorübergehendes Gefährt ist und dass die Essenz deiner Seele jenseits seiner Erscheinung liegt. Oder wie meine Mutter immer sagte, Schönheit geht, Dummheit bleibt. Du praktizierst Achtsamkeit und Mitgefühl gegenüber deinem Körper. Anstatt dich selbst zu bekämpfen, lernst du, dich selbst anzunehmen und zu lieben, unabhängig von äußeren Erscheinungen. Du entwickelst eine gesunde Beziehung zu deinem Körper, indem du auf deine Bedürfnisse hörst und ihn respektvoll behandelst. Du verstehst immer mehr, dass der Kampf um die Figur nicht der Kern des spirituellen Weges ist. Stattdessen konzentrierst du dich auf die Entwicklung innerer Qualitäten wie Mitgefühl, Weisheit und Großzügigkeit. Du erkennst, dass die wahre Transformation von innen heraus geschieht und dass äußere Erscheinungen nur vorübergehende Manifestationen sind. Der Kampf um die Figur kann zu einem wertvollen Lernprozess werden, der dich dazu anregt, dich selbst besser kennenzulernen und deine Prioritäten zu überdenken. Es geht nicht darum, eine bestimmte Körperform zu erreichen, sondern darum, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele zu finden. Indem du dich auf das Wohl deines gesamten Wesens konzentrierst, wirst du feststellen, dass die wahre Schönheit von innerer Ausstrahlung und Frieden kommt. Du lernst, dich selbst bedingungslos anzunehmen und dich nicht von gesellschaftlichen Schönheitsstandards beeinflussen zu lassen. Der Kampf um die Figur kann somit zu einem Weg der Selbsterkenntnis und des inneren Wachstums werden. Du fühlst, dass deine Identität nicht von deiner äußeren Erscheinung abhängt, sondern von deiner inneren Essenz. Du beginnst, deine Selbstwahrnehmung zu erweitern und deine eigenen Stärken und Talente zu erkennen. Du begegnest in der Folge immer mehr deinem Körper gegenüber mit liebevoller Achtsamkeit und Dankbarkeit. Du verstehst, dass er dir die Möglichkeit gibt, die Welt zu erleben und zu erfahren. Du betrachtest ihn als ein Geschenk des Lebens und behandelst ihn entsprechend mit Sorgfalt und mit Respekt. Der Fokus verschiebt sich von der äußeren Hülle auf den inneren Zustand deines Geistes. Du begreifst endlich, dass wahre Schönheit und Wohlbefinden von einer inneren Harmonie und einem friedvollen Geisteszustand abhängen, sodass du mehr Meditation und andere geistige Übungen praktizierst, um deinen Geist zu beruhigen und zu zentrieren. Mit der Zeit gewinnst du tiefere Einsicht in das Wesen des Lebens und die Vergänglichkeit aller Dinge. Du siehst, dass sich der Körper im Laufe der Zeit verändert und dass es wichtig ist, ihn als ein Instrument der spirituellen Entwicklung zu betrachten, anstatt ihn perfektionieren zu wollen. Der Weg ist auch hier das Ziel. In den nächsten Tagen hörst du weiter zu meinem Special zum Thema über den Kampf um die Figur. Buddha sagte zu diesem Thema einmal, der Körper ist der Tempel der Seele. Jetzt geht es weiter mit meinem Special Kampf um die Figur. Kampf um die Figur Teil 2. Du löst dich also als Buddhist im Laufe deiner Entwicklung von der Vorstellung, dass dein Selbstwert von deiner äußeren Erscheinung abhängt. Stattdessen erkennst du, dass wahre Erfüllung und Glück von innerer Zufriedenheit und dem Entfalten deines vollen Potenzials abhängen. Du nutzt die Energie und Aufmerksamkeit für deine persönliche Entwicklung und das Streben nach geistiger Klarheit. Der Kampf um die Figur wird schnell zu einem Nebenschauplatz auf deinem spirituellen Weg. Du erkennst, dass es wichtiger ist, in Harmonie mit dir selbst und der Welt um dich herum zu sein, anstatt einem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen. Du entwickelst immer mehr eine tiefe Akzeptanz und Liebe für dich selbst, unabhängig von deiner Körperform oder Größe. Und du begreifst immer mehr, dass jeder Mensch einzigartig ist, und dass wahre Schönheit in der Individualität und dem authentischen Ausdruck jedes Einzelnen liegt. Du ermutigst aber auch andere, sich selbst anzunehmen und sich nicht von unrealistischen Schönheitsstandards unter Druck setzen zu lassen. Der Weg der Selbstakzeptanz und der inneren Transformation als Buddhist bedeutet, den Kampf um die Figur loszulassen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Immer weiter erkennst du dabei, dass dein Wert eben nicht von deinem Aussehen abhängt, sondern von deiner inneren Weisheit, Güte und Mitgefühl. Mit dieser Erkenntnis beginnst du, dich von den Fesseln des Kampfs um die Figur zu befreien. Du lässt los und öffnest dich für ein tieferes Verständnis von dir selbst und der Welt. Du erkennst mehr und mehr, dass der wahre Schatz in dir liegt, unabhängig von der äußeren Erscheinung. Indem du dich von dem Kampf um die Figur befreist, beginnst du endlich, dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Deine innere Gesundheit, dein Wohlbefinden und dein spirituelles Wachstum. Du wirst bemerken, dass die Vorstellung von einer perfekten Figur sowieso eine Illusion ist, die dich von deinem wahren Selbst abhängt. Stattdessen wendest du dann deine Energie darauf, dein ganzes Wesen zu pflegen. Du sorgst für eine ausgewogene Ernährung, nicht aus dem Wunsch nach einer bestimmten Figur, sondern um deinen Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er braucht, um gesund und vital zu bleiben. Du findest Freude an körperlicher Bewegung, nicht um Kalorien zu verbrennen, sondern um deine Energie zum Fließen zu bringen, um deine Gesundheit zu stärken. Du erkennst, dass dein Körper ein Instrument ist, um die Welt zu erfahren und deine spirituelle Praxis zu erleben. Du nutzt ihn, um Mitgefühl zu zeigen und anderen zu helfen. Du bemerkst immer mehr, dass dein Körper das wirkliche Geschenk ist, das du achten und pflegen sollst. Nicht um eine äußere Vorstellung zu erfüllen, sondern um dein wahres Potenzial zu entfalten. Auch bemerkst du, dass die Gefahr des Kampfes um die Figur darin liegt, dass er dich von anderen wichtigen Aspekten des Lebens ablenken kann. Du erkennst im Laufe der Zeit, dass deine wahre Schönheit und dein Wert nicht von deinem äußeren Erscheinungsbild abhängen, sondern von deiner inneren Stärke, deiner Güte und deinem Mitgefühl. Indem du dich von diesem Kampf befreist, kannst du dich voll und ganz auf Dinge konzentrieren, die dir wirklich am Herzen liegen. Dein Wachstum als Mensch, deine Beziehung zu anderen und deine spirituelle Praxis. Es geht nicht mehr darum, eine bestimmte Figur zu haben, sondern darum, ein erfülltes und sinnvolles Leben zu führen. Und der Weg ist auch hierbei das Ziel. Im Teil 3 meines Specials zum Thema Kampf um die Figur hörst du weiter. Buddha sagte zum Thema, der Körper ist der Ort, an dem wir die Einheit von Geist, Körper und Seele erfahren können. Lass uns liebevoll darauf achten. Kampf um die Figur Teil 3. Jetzt geht es weiter zu meinem Special Kampf um die Figur. Als Buddhist verstehst du, dass die äußere Erscheinung vergänglich ist und dass wahre Schönheit von innen kommt. Du entwickelst immer mehr Mitgefühl und Akzeptanz auch für dich selbst und ebenso für andere, unabhängig von ihrer äußeren Erscheinung. Du erkennst, dass wir alle unsere eigenen Herausforderungen haben und dass wir alle auf unserem eigenen Weg sind. Der Kampf um die Figur wird zu einer Erinnerung daran, dass es wichtig ist, sich selbst anzunehmen und sich nicht von äußeren Maßstäben definieren zu lassen. Dabei erkennst du mehr und mehr, dass es nicht um das Streben nach Perfektion geht, sondern darum, deine eigene Einzigartigkeit zu feiern und dich selbst bedingungslos zu lieben. Indem du dich von diesem Kampf befreist, findest du eine innere Freiheit und Gelassenheit und du erkennst, dass wahre Schönheit in der Akzeptanz und dem liebevollen Umgang mit dir selbst und anderen liegt. Du lächelst in den Spiegel und siehst nicht mehr nur einen Körper, der perfekt sein müsste, sondern eine Seele, die strahlt. Jetzt endlich fällt dir auf, dass die wahren Schätze in dir liegen, deine innere Weisheit, dein inneres Mitgefühl und deine innere Fähigkeit, auch den anderen wirklich Gutes zu tun. Du fängst an, deine wahre Schönheit so zu erkennen, die sich nicht auf äußerliche Merkmale beschränkt, sondern in deinem strahlenden Lächeln, deiner warmherzigen Ausstrahlung und deiner liebevollen Präsenz liegt. Jetzt siehst du den Kampf um die Figur als eine Lektion in Achtsamkeit und Selbstakzeptanz und du verstehst, dass du perfekt bist, so wie du bist und dass deine Wertschätzung nicht von deiner äußeren Erscheinung abhängt. Du lernst mit der Zeit, dich von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen zu lösen, um deine eigene innere Wahrheit zu leben. Der Weg zur Selbstliebe und der Akzeptanz deines Körpers führt zu einem tieferen inneren Frieden, der einmal erkannt dazu führt, dass du nicht durch den Kampf um die Figur definiert wirst, sondern durch deine inneren Qualitäten und deine Fähigkeit, eben Liebe und Mitgefühl zu geben. Indem du dich von der Fixierung auf die Figur befreist, öffnest du dich für ein erfüllteres und glücklicheres Leben und du genießt die einfachen Freuden des Seins und schätzt deinen Körper als Instrument für eine spirituelle Reise, die dir erlaubt, dich frei zu bewegen, zu tanzen und dich soeben auszudrücken, ohne Angst vor dem Urteil anderer. Jetzt endlich wird dir klar, dass die wahre Schönheit in dir leuchtet, unabhängig von äußerlichen Merkmalen, denn du strahlst jetzt von innen heraus und inspirierst andere mit deiner authentischen Präsenz. Du lebst in Harmonie mit dir selbst und der Welt um dich herum. Du verbreitest Liebe und Akzeptanz, wo immer du gehst. Der Kampf um die Figur kann zu einer Transformation deines Bewusstseins führen, wenn du dich von den oberflächlichen Vorstellungen von Schönheit befreist und deine wahre Essenz erkennst. Endlich erlaubst du deinem Licht zu strahlen und akzeptierst dich selbst bedingungslos. Indem du dich von der Illusion der perfekten Figur löst, erfährst du eine tiefe Befreiung und innere Freude. Du bist nicht länger gefangen in einem endlosen Kampf, sondern lebst im Einklang mit deinem wahren Selbst. Du akzeptierst und liebst dich selbst, genauso wie du bist, und findest Frieden und Glück in der Gegenwart. Der Weg aber ist das alles bestimmende Ziel. Buddha sagte dazu, der Körper ist vergänglich, aber der Geist ist unsterblich. Handle daher gut und achte auf deinen Körper, denn er ist der Tempel deiner Seele. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du bis zum Ende gehört hast. Bitte nimm dir die Mühe und bewerte meinen Podcast bei Apple oder Google. Unter shaolin-rainer.de findest du meine Website und auch meine Kontaktdaten. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple oder Android. Auch würde mich sehr freuen, wenn du mir auf meinen sozialen Medien folgst. Auf Instagram oder auf Facebook findest du mich unter Shaolin Rainer. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Leben.